Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast rund um alle Aspekte der additiven Fertigung. Egal, ob du neu mit dem Thema 3D-Druck beginnst, ob du erfahrener Anwender bist oder durchaus 3D-Druck-Dienstleister, Hersteller oder Zubehörlieferant, weil hier geht's nicht nur darum, einen 3D-Drucker zu besitzen, sondern diesen wirtschaftlich im Unternehmen einzusetzen. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich heute auf diese Podcast-Folge, denn es ist eine Interview-Folge. Und sie trägt den Titel vom Bamboo Lab zur Serienperformance, wann SLS der nächste logische Schritt im 3D-Druck ist. Wenn du als Podcast-Hörerin oder Hörer jetzt aktuell 3 bis 10 FDM-Desktop-Drucker im Unternehmen stehen hast und du denkst, du bist da mit der Technologie ganz schön gut aufgestellt, dann ist diese Folge genau das Richtige für dich, denn FDM hat sich stark entwickelt. Die Desktop-Maschinen sind leistungsfähig geworden. Viele Unternehmen bauen intern ihre eigene Printfarm auf. Aber man stellt sich auch immer wieder die Frage, wann ist der Punkt, an dem FDM nicht mehr skaliert, sondern einen richtig limitiert? Und darüber spreche ich jetzt mit Matthias Henkel. Er ist Geschäftsführer von FKM Additive Manufacturing. Matthias, ich freue mich riesig, dass du heute im Podcast mit dabei bist. Wir steigen auch gleich ins Thema ein. Aber nur ganz kurz, wer seid ihr und was macht FKM Additive Manufacturing für alle, die euch noch nicht kennen?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung in den Podcast und die Möglichkeit, hier was zu dem Thema zu sagen. Ja, du hast schon gesagt, Matthias Henkel mein Name, einer der Geschäftsführer von FKM. Und ja, FKM Additive Manufacturing ist ein 3D-Druck-Dienstleister oder wir machen additive Auftragsfertigung. Mhm. Wir machen das Ganze schon seit 1994, also kurz nachdem das Thema Pulverbettfertigung per SLS überhaupt auf den Markt kam. Also das Ganze jetzt schon seit über 30 Jahren. Mhm. Wir machen von Anfang an auch immer nur 100% Pulverbett, also immer fokussiert auf Pulverbett-Technologien. Haben angefangen logischerweise mit SLS, haben dann, als das Thema aufkam, als es verfügbar wurde, auch noch SLM für den Metallbereich mit dazugenommen und jetzt so in den letzten Jahren auch noch tintenbasierte Verfahren, also MJF und HSS mit dazugenommen. Wir setzen im Schwerpunkt auf große Industrieanlagen, also auf produktive und dadurch auch wirtschaftliche Anlagen, haben momentan 45 solcher Anlagen und spielen das Ganze mit ungefähr 60 Mitarbeitenden. Die Prozesskette bei uns, also das ganze Unternehmen ist zertifiziert. Im Qualitätsbereich ist es die ISO 9001 und seit ein paar Jahren auch noch die IATF 16949. Das ist eine Automotive Serienzertifizierung, die aber im Prinzip bei uns auch die Eintrittskarte in unterschiedliche Serienfertigungen ist. Also wenn ich jetzt mal im Bereich Luftfahrt denke mit einer 9100, dann sind wir da mit der IATF-Zertifizierung auch schon sehr gut aufgehoben. Also da ist viel Überschneidung, sodass wir da entsprechend in den Bereichen auch tätig werden können. Und im Umweltbereich ist das ganze Thema auch seit vielen Jahren jetzt schon zertifiziert nach der 14001. Genau. Ja, unser Fokus sind Serienbauteile, also ganz normal benutzbare, belastbare Bauteile. Das ist auch so eine Frage, die öfter mal kommt, ist, wofür steht denn eigentlich FKM? Und das erklärt das Ganze dann auch so ein bisschen. FKM steht für funktionsfähige Bauteile aus Kunststoff und Metall. Also F, funktionsfähig, K, Kunststoff, M, Metall. Und das ist eigentlich auch schon immer dann gleichzeitig die strategische Leitlinie gewesen, dass wir so in dem ganzen Blumenstrauß, den es ja letztlich gibt an 3D-Druckverfahren, uns immer fokussiert haben auf das Verfahren, was eben für unsere Kunden diese Aufgabe am besten löst, also die funktionsfähigen Bauteile möglichst produktiv und möglichst wirtschaftlich herzustellen.
Ja, ja.
Genau. Ja, wir haben das.
Ihr macht, glaube ich, auch einiges an Veredelung, glaube ich. Also ihr druckt ja nicht nur oder ihr fertigt nicht nur die Serienteile, sondern meistens steckt ja auch noch ein ganzer Schwung an Veredelung dahinter. Kannst du da noch ganz kurz drauf eingehen, was ihr da noch habt?
Genau, das ist ein Thema, was immer wichtiger wird. Also wir haben ja so den Fokus, das einbaufertige Bauteil, was letztlich irgendwo ja ins Band geliefert wird und dann direkt eingebaut werden kann. Und dazu gehört dann eben auch, dass es nicht nur ein Rohteil ist, was so aus dem 3D-Drucker kommt, was letztlich im Pulverbett dann auch schon direkt benutzbar wäre von der Festigkeit und so weiter. Aber letztlich, wenn es irgendwo im Sichtbereich zum Beispiel eingesetzt wird, dann braucht es eben unterschiedlichste Veredelungen noch. Das kann dann sein, ein Kletten oder ein Lackieren oder Färben. oder was man auch in den Bereich mit reinpackt vom Thema her oder zumindest wir reinpacken, ist so das ganze Thema Montieren. Also von uns kann man auch komplett fertige Baugruppen, die wir zusammengefügt haben, zum Beispiel bekommen.
Ja. Ich habe euch auch immer als sehr professionellen und großen Dienstleister auch wahrgenommen und ihr seid ja auch dieser Pulverbett-Thematik auch immer treu geblieben. Wie nimmst du denn gerade so den FDM-Markt gerade wahr? Also es gibt ja viele FDM-Desktop-Anwender, die haben jetzt gerade mehrere, ich sag mal, Bambulabs, Prusas, Creality's, Anycubics und die haben alle das Gefühl, so technologisch schon ziemlich weit zu sein. Ihr macht es seit 30 Jahren. Ist es aus deiner Sicht die Realität, dass die technologisch sehr weit sind oder ist es aus deiner Sicht so eine gefährliche Selbstüberschätzung, was die haben?
Ja gut, wir machen jetzt nicht FDM seit 30 Jahren, aber das Thema 3D-Druck seit 30 Jahren und meine Wahrnehmung vom FDM-Bereich des 3D-Druckmarktes ist im Prinzip, momentan ist es so, FDM gefühlt gleich Bambulab. Das wird der ein oder andere, der das sieht, wahrscheinlich irgendwie anders sehen oder nicht so gerne hören, aber das ist meine Wahrnehmung, wenn wir irgendwie in Unternehmen gehen, dann stehen da in der Regel ein oder mehrere Bambulabs. Das, was vor ein paar Jahren noch so an FDM-Druckern verbreitet war, ist eigentlich da weitestgehend ersetzt worden. Und da sind sicherlich auch viele dabei, die das Thema ziemlich durchdrungen haben und da technologisch auch entsprechend weit sind. Und innerhalb dieser Gruppe würde ich sagen, ist meine Wahrnehmung, teilt sich das so auf in zwei Lager eigentlich. Das eine Lager ist so, dass das Thema, da gibt's wirklich nur FDM. Also FDM ist das Nonplusultra. FDM kann alles und muss auch alles machen und es gibt nichts links und rechts. Also im Prinzip so ein bisschen ja FDM-Nutzung schon als Dogma ein Stück weit. Und das andere Lager ist so das, wo FDM als eine additive Technologie, als ein Werkzeug von vielen letztlich gesehen wird. Und wo dann auch schon mal gesagt wird, okay, hier sind jetzt vielleicht Grenzen von FDM, hier ist jetzt vielleicht ein anderes 3D-Druckverfahren besser geeignet. Genau, also das, von daher kann ich es nicht so ganz pauschal sagen, aber so diese Aufteilung würde ich da machen, von meiner Wahrnehmung her.
Ja, diese zwei Lager nehme ich auch ganz stark wahr. Es gibt die total eingefleischten FDM-Nutzer, die gar nicht nach links und rechts blicken, obwohl sie es eigentlich dringen sollten, wenn man es so sieht, weil meistens auch eine tolle Anwendung dahinter steckt und man sich dann selber auch durchaus limitiert. Aber ich merke auch immer mehr, dass die offener werden, den nächsten Technologiesprung zu machen, was du auch gerade eben sagst. Und man darf das ist Technologie, man darf es nicht super pauschal betrachten in dem Fall. Na? Genau. Wenn du jetzt so die typischen Probleme oder Einwände so überlegst, welche begegnen euch denn von den FDM-Desktop-Nutzern, wenn ich sie jetzt mal so nennen darf? Na, was kommt denn da bei denen so an als Widerstand durchaus mal?
Also ich habe relativ wenig Kontakt, ehrlich gesagt, mit Desktop-FDM-Nutzern. Das ist, beschränkt sich eigentlich größtenteils auf LinkedIn, würde ich sagen, oder auf das, was wir jetzt derzeit an eigenen Erfahrungen im Haus machen. Also wir haben uns da auch ein paar Bambulabs angeschafft, wo wir dann eben eigene Dinge auch testen können und einfach selbst schauen können, wo sind Stärken und Schwächen jetzt jeweils von FDM oder eben SLS, also wo ist dann jeweils das entsprechende sinnvolle Aufgabengebiet. Und mein Kontakt mit FDM-Nutzern ist dann eigentlich eher der, wenn ich jetzt bei unseren Bestandskunden schaue, die wir dann oft schon seit vielen Jahren mit SLS-Bauteilen bedienen und die dann einfach logischerweise auch, weil es jetzt, ich habe es schon gesagt, quasi gefühlt alle Unternehmen so machen, dass sie sich ein Bambulab hinstellen, die dann natürlich auch in den letzten Jahren sich ein oder mehrere Bambulabs gekauft haben. Bei denen ist es aber tatsächlich eher so, dass die eine parallele Nutzung machen, also dass die schon sehr gutes Gefühl dafür haben, wann lohnt es sich, wann ist es sinnvoll, den eigenen Bedarf, den eigenen FDM-Druckern zu machen und wann ist es sinnvoll, wann ist ein Bauteil eher im SLS und dann eben auch bei einem Dienstleister aufgehoben. Von daher, wie gesagt, relativ wenig Kontakt jetzt zu Hardcore-Nutzern, aber der Kontakt auf der Grundlage damit Bestandskunden, der ist da und eben auch die Versuche im eigenen Haus.
Ja. Und das finde ich auch ganz gut, dass ihr das selber dann auch im Unternehmen auch testet bei euch. Das ist nicht gleich, was man jetzt nicht gleich sagt, jetzt FDM ist schlecht, weil es hat auch seine Daseinsberechtigung. Und man möchte natürlich auch genau prüfen, was steckt denn dort hinter, was kann diese Technologie. Genau sollte man es natürlich auch von FDM auf SLS dann auch wieder genau andersrum machen, wenn die Technologie einem schon bereitsteht. Ja. Was sind denn so aus deiner Sicht so die größten Denkfehler, die du jetzt Wenn du über die FDM-Nutzer nachdenkst, immer wieder siehst, wenn es um den nächsten Technologieschritt geht, ne? Also du merkst ja bei vielen, es kommen durchaus Aufträge bei euch an für SLS, aber wahrscheinlich hat derjenige zum Teil nur in FDM gedacht oder so. Mhm. Was merkst du denn da für Denkfehler?
Mhm. Also das kommt tatsächlich mittlerweile oft vor, dass da nur in FDM gedacht wird. Ein typischer Denkfehler meiner Meinung nach ist dieses Thema, was ich vorhin schon beschrieben habe, dass das FDM als die absolute Endstufe gesehen wird, also dieses, was ich vorhin als Lager 1 beschrieben habe, das ist definitiv ein Denkfehler meiner Meinung nach. Daraus leitet sich dann auch so ein Thema ab, was tatsächlich problematisch ist in der Praxis, dass da einfach oft ja Qualität letztlich ein Stück weit beschönigt wird, dann auch gerade in der Kommunikation Richtung Endkunden, ob das jetzt ein interner Endkunde ist oder ein externer Endkunde. Und dadurch entsteht dann durchaus auch eine große Ernüchterung bei den entsprechenden Endkunden, weil einfach da eine Industriequalität verkauft und versprochen wurde und letztlich die dann eben so nicht auf dem Tisch liegt. Ganz konkretes Beispiel jetzt aus den letzten Tagen. War einer unserer Vertriebler, war bei einem Kunden, bei einem Neukunden und war dann genau die Situation. Der Kunde hat dann FDM-Teile oder hat 3D-Druckteile auf den Tisch gelegt und war halt völlig unzufrieden. Und dann hat sich herausgestellt, er hat die irgendwo online bestellt, hatte gute und Industrieteile erwartet und war halt jetzt absolut überrascht, was er da bekommen hat. Und glücklicherweise konnten wir dann SLS-Teile noch daneben legen und eben dann auf dem Weg zeigen, was auch möglich ist oder ja, was stattdessen vielleicht möglich ist. Ansonsten wäre das einer dieser typischen Kunden gewesen, so dieses Thema 3D-Druck haben wir uns angeschaut, Qualität passt nicht, taugt nichts, ist für uns nichts und ist dann auf die nächsten Jahre bei dem Kunden, wäre das Thema durch gewesen, wäre verbrannt gewesen.
Ja, zum Glück habt ihr den gerettet, wenn man das so sieht. Also, dass da SLS-Teile dann noch da waren, dass ihr die hingelegt habt und konntet sagen, es stimmt gar nicht. Also nur, weil man einmal eine schlechte Erfahrung gemacht hat dabei.
Aber für die ganze Branche gerettet den Kunden, genau.
Ja, kann man auch wirklich so sagen. Also wenn dieser Anfangseffekt nicht richtig gemacht wird, dann sieht man gar nicht, was da auf einen an Vorteilen eigentlich warten. Von dem her sehe ich das immer ganz wichtig an, vielleicht die verbrannte Erde doch nochmal wegzuräumen und nochmal von vorne anzufangen. Ja. Das ist eine wichtige Aufgabe bei uns in der Branche, glaube ich, mittlerweile.
Ja. Ist so, ja. Ja. Ich dachte auch, dass das Thema schon eher durch ist, so dieses Verbrennen von Kunden durch wirklich schlechte Qualität, aber es passiert halt offensichtlich leider immer noch, ja.
Ja. Gibt's da noch irgendwie ein paar Punkte, wo du siehst, so als Denkfehler?
Ja, was mir auch so in den letzten Wochen hier und da mal begegnet ist, ist so dieses Argument, wenn ich eine mechanische Belastbarkeit brauche, dann kann ich doch nehme ich einfach CF-Filament. Mit Kohlefasern verstärktes Filament. Dann habe ich auch, in XY habe ich da eine wirklich gute Festigkeit, aber eben verfahrensbedingt ist nun mal beim FDM in Z-Richtung ist die Mechanik einfach schlechter. Ist die Haltbarkeit nicht so da wie in XY. Von daher ist man da dann entsprechend eingeschränkt, was Konstruktionen angeht, zum Beispiel.
Nehme ich auch so wahr. Ja. Man glaubt immer, dass ein CF-Filament so die Lösung für alles ist, wenn das Bauteil dann ein bisschen eine höhere Festigkeit braucht. Ja. Dabei sollte man das nicht mit einem Material versuchen auszugleichen, um bei der Technologie zu bleiben, sondern wirklich den nächsten Schritt einfach zu gehen, offen dafür zu sein in dem Fall. Ja,
genau. Und das ist dann auch so ein bisschen der Punkt, der zum nächsten Denkfehler eigentlich hinführt, so das Thema, genau solche Schwächen der Technologie, die dann ja schon auch erkannt werden, kann man ja einfach konstruktiv auffangen, also indem man irgendwie die Konstruktion, das Bauteildesign dann entsprechend ändert. Ja, kann man natürlich machen, aber man könnte auch sagen, ich bin hier am Ende oder ich habe hier eine Grenze der Technologie erreicht und es gibt ja noch andere Technologien, wo ich dieses Thema nicht in dieser Form habe. Von daher könnte ich ja vielleicht auch auf die andere Technologie setzen, also sprich Pulverbett mit zum Beispiel SLS.
Ja, eigentlich hätte man eine tolle Abkürzung, um dorthin zu kommen. Da muss man gar nicht so viel konstruieren, aber man will meistens immer da dabei bleiben, weil es halt bekannt ist, ne?
Genau.
Dabei warten einem da viele kostenlose Vorteile, wenn man einen Technologiewechsel macht. Also so nehme ich es bei den Leuten meistens wahr.
Das ist so. Ja. Der Punkt ist auch, also es fallen mir dann auch so zwei Anwendungsfälle ein, wo das wirklich auch ein Problem ist, wenn ich dann meine Bauteile wirklich so umkonstruieren muss, damit sie dann für FDM passen. Wenn ich jetzt zum Beispiel in einen Bereich denke, wo ich letztlich Spritzguss nur eine Zeit lang substituieren möchte. Also wenn ich eine Serie habe im Spritzguss und dann beim Hochlaufen der Serie, wenn ich vielleicht noch nicht in ein Werkzeug investieren möchte, weil ich einfach noch ein paar Iterationen machen möchte oder einfach Zeit sparen möchte, also schon schneller die Bauteile auf den Markt bringen möchte und nicht aufs Werkzeug warten möchte, dann will ich ja trotzdem mit der Konstruktion unterwegs sein, die es dann hinterher auch im Spritzguss ist.
Ja.
Deswegen, da habe ich diese Möglichkeit so gar nicht. Und genau das Gleiche dann am Ende einer Serie. Also wenn es dann darum geht, Ersatzteile vorzuhalten und zu liefern, die natürlich auch dem Design der Serie entsprechen müssen. Und natürlich auch die Eigenschaften, die Qualitätsanforderungen vom Serienbauteil bei gleicher Geometrie erfüllen müssen. Also das sind so Themen, wenn ich da einfach immer nur sage, ich muss es umkonstruieren und ich denke nur in FDM, dann ist das oder dieser Anwendungsfall auf jeden Fall schon mal für mich zu und geschlossen und keine Option mehr.
Ja, ist ganz interessant, was du sagst, dass man sowohl vorwärts, dass man sagt, man hat am Anfang einige Prototypen, die man jetzt druckt, die Technologie nutzt, aber dann bei Ersatzteilen auch wieder. Meistens kommt man bei den Ersatzteilen dann gar nicht an den Gedanken, wie hat man es eigentlich gemacht, als man nur 30 Stück am Anfang als Prototyp hat fertigen lassen und es hat trotzdem irgendwie funktioniert. Diesen Gedanken haben viele gar nicht, weil man doch wieder merkt, man braucht wieder ein Werkzeug, man muss es dann doch fräsen lassen und dann ist, deswegen sind Ersatzteile vielleicht auch so teuer, weil man doch diesen Technologiesprung zurück, was man am Anfang gemacht hat, vielleicht auch gar nicht mehr so großartig im Blick hat.
Ja, genau so. Ja.
Woran erkennst du denn ein Unternehmen, das jetzt bereit für Pulverbed, SLS und Multijet Fusion ist? Wenn wir jetzt mal so ein Stück weiterdenken.
Mhm. Ganz banal, sehr häufiger Fall ist einfach die Stückzahl nehmen zu.
Mhm.
Also insbesondere, wenn ich eine immer größere Stückzahl von gleichen oder ähnlichen Bauteilen drucke, dann ist das ein klarer Hinweis darauf, dass ich vielleicht über einen Wechsel zu Pulverbett nachdenken sollte. Auch wieder das Thema Festigkeit, wenn die Bauteile wirklich was aushalten müssen in unterschiedlichste Richtungen auch, also nicht nur in XY. Wenn ich immer mehr Zeitaufwand habe, um FDM-Teile nachzuarbeiten, also Supportstrukturen zu entfernen und die Anbindungsflächen irgendwie so hinzubekommen, dass die optisch in irgendeiner Form vorzeigbar sind, ist so ein Thema. Wenn das zum Zeitfresser wird, dann ist das ein klarer Hinweis. Und auch wenn ich bei dem Thema 3D-Druck irgendwie Blut geleckt habe und anfange, mir vielleicht auch etwas ausgefallenere Konstruktionen zu überlegen, also die Komplexität in meinen Designs zunimmt, dann ist das auch ein klarer Hinweis, weil ich dann einfach im Pulverbett viel entspannter, viel einfacher die Dinge letztlich auf die Welt bringen kann, als beim Thema FDM, wenn ich das mit FDM lösen will.
Ja, ja.
Das Problem dabei ist natürlich dann so ein bisschen, das ist das Henne-Ei-Problem.
Mhm.
Ich muss erst mal wissen, welche Möglichkeiten ich denn im Pulverbett habe, um dann letztlich auch dafür zu konstruieren.
Ja, aber du hast gerade einen wichtigen Gedanken schon gesagt, wenn man vielleicht vom Kollegen so die Information bekommt, der über die Konstruktion schaut und sagt, man könnte es ja auch noch so und so machen, aber die Antwort von dem Anwender dann kommt, ja, dann geht's ja in FDM nicht mehr. Wir kriegen die Stützstruktur nicht raus. Wäre eigentlich so der erste Punkt, wo man sagen müsste, deine Technologie, die limitiert dich. Oder wenn ich noch gerade so weiterdenke an, wenn man jetzt vielleicht schon zwischen 5 und 10 FDM-Drucker stehen hat und sich dann überlegt, jetzt kommt da eine größere Serie, wie viel Drucker müssen wir denn da noch dazu kaufen? Und wer managt eigentlich die ganzen Drucker? Weil die stehen meistens durchaus in der Konstruktion und der Mitarbeiter in der Konstruktion, der schaut danach, der kriegt dann meistens Druck und denkt sich so, ah gut, gehen wir doch lieber auf Spritzguss, weil da wäre eigentlich so der Ansatzpunkt, auf SLS zu gehen oder auf Pulverbett zu gehen. Ganz klar, ne?
Ja.
Ja, dabei. Und wir haben ja auch gemeinsam was geplant. Also jeder, der jetzt an dem Punkt ist und wirklich sagt, das hat mich jetzt getriggert. Wann ist denn dieses Henne-Ei-Problem? An welchem Punkt steht man denn dort? Oder welche Fehler darf ich denn im SLS nicht machen, die ich vielleicht im FDM, ich sag mal, weiter nach vorne tragen würde? Und da haben wir ja beide etwas zusammengefasst. Übrigens, der ist bei dir ja heute auch erst angekommen. Wir haben gemeinsam einen Report erstellt. Hier, der ist jetzt druckfrisch. Dazwischen kommt immer noch so ein Musterexemplar in dem Fall. Also für alle, die jetzt sagen, was steckt da drin, den gibt es, sobald die Podcast-Folge jetzt auch draußen ist. Wir haben einen Link zur Verfügung gestellt, dass man hier sich einlesen kann. Mir geht es nicht darum, irgendetwas schlecht zu machen. Das haben wir uns ja beide ganz genau auch angeguckt, sondern die nächste Stufe zu erklimmen. Wenn du mir erlaubst, dann darf ich ganz kurz vorlesen, was da so drin steckt in dem Report, oder?
Ja,
also natürlich haben viele so das eigene Setup, aber wer jetzt meint, sein eigenes FDM-Setup ist ausreichend, es stimmt ganz oft nicht. Die 5 größten Fehler, warum FDM Desktop 3D-Druck allein nicht zur Industrialisierung führt, also wir haben das Thema ja durchleuchtet und haben geguckt, an welchen Stellen macht denn SLS absolut Sinn. Wir haben eine tolle Fallstudie dabei, die größten Irrtümer, welche Schritte notwendig sind, um ja SLS auch wirtschaftlich einzusetzen. Nicht um ein bisschen SLS zu machen, sondern es auch belegbar zu haben. Und am Ende auch so dieser Blick in die Zukunft, was man eigentlich jetzt machen müsste, um wieder gut dazustehen. Und alle, die jetzt sagen, wo gibt's jetzt diesen Report? Was steckt da genau dahinter? Und man wird natürlich nicht alle Antworten in diesem Report finden, sondern wir haben uns beide auch etwas Tolles überlegt, um die Kunden natürlich auch gemeinsam weiterzuentwickeln, weil das nicht eben mal so ein Schritt ist, wo man sagt, schick mal ein paar Bauteile, wir drucken die. Das kann man machen. Mhm. Aber wenn man das volle Potenzial ausfüllen muss, dann muss dein Expertenteam mit drüber gucken. Und ihr macht es seit 30 Jahren. Ich glaube, da darf man sich wirklich freuen, mit euch auch doch zusammenzuarbeiten.
Genau, also es ist der Hintergrund von dem Ganzen ist, hast du schon gesagt, ist auf gar keinen Fall irgendwie jetzt FDM schlecht zu machen, sondern einfach klar zu machen, es gibt unterschiedliche Technologien, unterschiedliche Werkzeuge und jedes davon hat seine Daseinsberechtigung und man kann einfach oder sollte einfach eine Standortbestimmung machen, ist für mich schon die nächste Stufe oder die Alternative, die Erweiterung in Form von Pulverbett einfach dran.
Ja, genau.
Auch hier den Untertitel, den wir genommen haben, oder der Titel von dem ganzen Report heißt ja vom 3D-Druck zur Produktion. Mhm. Dann, wie du als Desktop-FDM-Anwender deinen Output steigerst, Serienqualität erreichst und echte Designfreiheit gewinnst, ohne dich in technologischen Grenzen zu verlieren. So, das ist absolut. So das, wo es drum geht. Und wie gesagt, geht nicht um FDM-Bashing, sondern einfach klar zu machen, es gibt da noch mehr Möglichkeiten da draußen und wer da Lust drauf hat, da stehen wir beide und auch das Team von FKM entsprechend dann bereit, dass wir da zusammen was machen können.
Ja, da wartet eine richtig tolle Welt auf alle, die seither gemeint haben, dass sie schon die tolle Welt mit ihren FDM-Druckern schon erreicht haben. Ich glaube, da wartet die Zukunft auf alle Anwender. Wenn wir mal noch ganz kurz weitergehen. Jetzt hast du vorhin gesagt, hohe Stückzahl ist bei euch ein Thema. Wann kommen denn die Unternehmen genau zu euch, zu FKM? Wann sind die soweit, wo du glaubst? Oder was ist der ausschlaggebende Punkt, wann die seither immer zu euch gekommen sind?
Also inzwischen kommen die hauptsächlich zu uns, wenn die einen echten Produktionspartner suchen. Weil wir das immer mehr erleben, dass sich die additive Fertigung dann auch in den Unternehmen entsprechend professionalisiert und es dann irgendwann um das Thema geht, Bauteile, die mehr aushalten können, größere Stückzahlen oder einfach das Thema Serienbauteile. Und dann eben das Ganze vor dem Hintergrund reproduzierbare Qualität, die benötigt wird, logischerweise bei einer Serienfertigung. Dafür brauche ich stabile Prozesse, idealerweise eben durch eine Zertifizierung noch abgesichert und natürlich das Ganze auch möglichst wirtschaftlich. Und das ist so das Thema, weswegen dann viele mit ihren Teilen letztlich bei uns aufschlagen, um dann unsere Möglichkeiten, die wir über die letzten Jahrzehnte aufgebaut haben, dann für ihre Produktion zu nutzen.
Ja,
das ist zum Beispiel auch so, dass wir sind jetzt hier schwerpunktmäßig ja beim Thema kleinere FDM-Anlagen, aber auch an der Stelle der Hinweis, es gibt auch immer mehr Unternehmen, die Einstiegs-Pulverbettanlagen im Haus haben. Und die für eigene Tests oder zum Rausfahren von Bauteilen nutzen und dann aber auch entsprechend für die Produktion wieder zu uns kommen, um eben die Vorteile, die ich eben beschrieben habe, dann nutzen zu können.
Ja, es macht doch absolut Sinn, das nicht als Schwarz-Weiß-Gedanken aufzunehmen, sondern immer in Graustufen zu denken.
Ja.
Und auch hier nehme ich so wahr, im Markt, da spielt das Ego immer noch eine ganz große Rolle. So, wir können das ja selber, dann lass uns das selber machen. Aber man sollte da eher so vielleicht sein eigenes Ego in den Hintergrund stellen und sich eher fragen, wie macht es denn am meisten Sinn? Ja. Wie kann man am meisten Kosten sparen? Wie kann man am produktivsten arbeiten und am flexibelsten auch noch sein?
Ja.
Das nehme ich ganz stark wahr. Und ich habe ja auch einige Teile bei euch auch schon gesehen, wo ich mal bei euch durchgelaufen bin, wo ich euch besucht hatte. Die Unternehmen vertrauen das wichtigste Gut an, ein Serienbauteil. Das muss passen, wenn das wieder zurückkommt. dann ist es schlecht, da soll ja der Kunde zurückkommen. Von dem her ist Vertrauen bei Serienbauteilen ein riesengroßer Schritt. Vor allem, wenn es zusätzlich auch noch, sagen wir jetzt, aus Sicht des Kunden oder Interessenten eine neue Technologie ist, aber ihr arbeitet seit 30 Jahren damit. Mhm. Wenn man jetzt so drüber nachdenkt, für alle, die jetzt FDM seither nutzen und sagen, wow, da kommt was Neues in SLS, das so neu ist es gar nicht. Das ist eigentlich richtig cool schon seit 30 Jahren, wenn man das so sieht.
Ja, ich bin immer wieder auch fasziniert, wenn mittlerweile so die Überraschung kommt, wenn sich jemand schon ein bisschen mit Pulverbett auch beschäftigt, wenn dann die Überraschung auf einmal kommt, ach, Pulverbett oder SLS geht auch in Weiß. Das ist eigentlich das, wo SLS herkommt. Mittlerweile kennt man eher so die schwarzen oder die dunklen Drucke oder auch jetzt in anderen Verfahren wie in MJF oder sowas. Das sind immer die dunklen Bauteile. Aber auch da ist es so, eigentlich ist das Ganze weiß und damit dann auch entsprechend von der Veredelung her super geeignet, um es zum Beispiel färben zu können. Aber das ist auch so ein Punkt, der so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist.
Ja, ich glaube, die meisten wissen das einfach noch gar nicht, dass das so möglich ist. Deswegen sollte man sich nicht nur auf eine Technologie beschränken, sondern immer den Blick auch noch über den Tellerrand haben.
Ja, dieses Thema, viele wissen es nicht. Das ist tatsächlich auch ein wichtiges Thema. Fällt mir noch eine Geschichte noch ein, die jetzt auch kürzlich passiert ist, wo auch wieder ein Neukunde dann hier aufgeschlagen ist. Da war dann der Treiber für den Besuch, für die Kontaktaufnahme, war dann einfach dieses Thema, ich brauche eine größere Stückzahl. Er ist eigentlich FDM-Nutzer gewesen, auch schon ein erfahrener FDM-Nutzer und ist dann hier aufgeschlagen und hat dann irgendwann verstanden und hat dann diesen Satz gesagt, der bei mir ein riesen Aha-Moment war. Ach, man kann auch ohne Stützstruktur drucken. Das war für mich ein Wahnsinns-Augenöffner, wo wir mittlerweile sind beim Thema 3D-Druck und Kommunikation, was möglich ist. Das FDM ein Stück weit mittlerweile das Synonym für 3D-Druck geworden ist. Das war so ein Augenöffner, dass wir da doch wieder nochmal ganz neue Aufgaben für das Missionieren und fürs Kommunizieren im Markt vor uns haben.
Ja. Ich meine, sag mal, ein Bauteil nicht kaputt reparieren zu müssen, indem man die ganze Zeit die Stützstruktur wegmacht, das ist schon ein großer Vorteil, besonders wenn man dann frei konstruieren kann und Freiformflächen hat und so weiter, das ist schon ein Riesenthema. Jetzt sind wir genau an dem Punkt, Freiformflächen, Farbe von Materialien. Was macht denn SLS aus deiner Sicht technisch überlegen gegenüber jetzt anderen Technologien oder FDM?
Ja, ist so ein bisschen jetzt ganz viel auch so der Umkehrschluss zu dem, was wir vorhin schon zur FDM gesagt haben. Also wir haben einfach eine deutlich höhere Isotropie. Jetzt auch nicht 100% in alle Richtungen gleich, aber schon so, dass wir einfach auch in Z-Richtung einfach eine deutlich höhere Festigkeit und Bruchdehnung und so weiter haben, dass man da einfach viel mehr Möglichkeiten hat, was Freiheiten beim Konstruieren angeht. Ganz, ganz großer entscheidender Vorteil, ich habe keine Stützstrukturen. Auch dadurch wieder kann ich viel komplexere Geometrien realisieren, weil ich mir zum Beispiel den ganzen Personalaufwand bei der Supportentfernung dann spare. Ich habe dann auch keine verbleibenden Supportanbindungsflächen, was ein Riesenthema bei der Oberfläche ist. Also das sehen wir hier bei unseren eigenen Tests, wenn wir da Bauteile, die üblicherweise im Pulverbett gebaut werden, im FDM einfach mal testweise bauen. Das ist bei den Ansprüchen, die mittlerweile an SLS-Bauteile im Markt unterwegs sind, brauchst du mit sowas dann überhaupt nicht anfangen, das von der Oberflächenqualität, von der Optik her einem Kunden anbieten zu wollen. Also so ein FDM-Bauteil mit solchen Supportanbindungsflächen. Technisch überlegen, auch noch im Bereich Output. Also wir haben einfach eine sehr hohe Produktivität. Ich habe bei Pulverbettanlagen habe ich die Möglichkeit, so einen kompletten Bauraum, und wir sprechen bei uns bei den Anlagen von wirklich großen Bauräumen, wenn ich das vernünftig neste, also wirklich alles dicht zusammenpacke und den Bauraum da wirklich sehr gut ausfülle und ausnutze und das dann eben kombiniere mit entweder einem Laser, der das Ganze eben sehr schnell verschmilzt, oder mit einem tintenbasierten Verfahren, was auch sehr produktiv ist. Also wenn ich jetzt an MJF oder HSS denke, dann habe ich da einfach eine ganz andere Produktivität als im FDM-Bereich. Und dadurch, wenn ich das alles vernünftig mache, dann habe ich auch eine durchaus wettbewerbsfähige oder bessere Wirtschaftlichkeit. Zumindest dann, wenn ich jetzt nicht Äpfel mit Birnen vergleiche, also wenn ich jetzt ein PA12 mit einem PLA vergleiche, dann muss man schauen. Aber wenn ich, wie gesagt, Äpfel mit Äpfeln vergleiche von der Bauteil-Performance her, dann sind wir da auf jeden Fall genauso wirtschaftlich oder wirtschaftlicher unterwegs.
Ja, und da aus meiner Sicht gibt es da auch noch ein paar Punkte, die kann man einfach nicht wegargumentieren. Also es ist ein sehr wirtschaftliches Verfahren. Da kann man noch so viele FDM-Drucker haben. Und wenn man sich dort eine Rechnung gegenüberstellt, sobald die Stückzahl nach oben geht, muss man einfach die Technologie wechseln an manchen Bauteilen. Das ist natürlich immer anwendungsbezogen. Und auch bei der Oberfläche, das habe ich auch bei sehr vielen Gesprächen natürlich mit Kunden bei uns in der Beratung gesehen, man kann eine Supportstruktur, die man sieht, nicht wegargumentieren. Die ist da, die sieht jemand, und wenn es ein Sichtbauteil ist, macht es einfach ein Problem und man hat immer die ganze Zeit so dieses Gefühl, hoffentlich sieht der Kunde das nicht, der Kunde sieht es. Und vor allem bei Bauteilen wie Kanälen oder, ich sag mal, bestimmte Bauteile, die einfach sichtbar sind. Von dem her kann man sich das Leben durchaus aus meiner Sicht auch leicht machen, indem man die Technologie wechselt. Dann muss man nicht immer um diese Stützstruktur drumherum wursteln, jetzt auf Schwäbisch gesagt. Das ist so ein Thema.
Ja.
Jetzt hast du vorhin auch das Thema PACF-Filament angesprochen. Da möchte ich nochmal ganz kurz drauf eingehen. Ihr habt das Material durchaus auch getestet. Wo liegen denn die Grenzen von FDM, selbst wenn man jetzt ein Carbonfilament jetzt nutzt?
Ist jetzt auch einiges schon von genannt worden bei den allgemeinen FDM-Themen. Das ist einfach die Bauteilmechanik. Also auch bei einem CF-Filament habe ich in Z-Richtung einfach ein schwächeres Ergebnis als in XY. Das bleibt einfach, das ist verfahrensbedingt. Ich habe wie gesagt, die Oberflächenqualität, wo einfach Supportanbindungsflächen auch bei einem CF-Filament logischerweise dann genauso, ich muss es sagen, furchtbar aussehen, ist jetzt meine Meinung von den Tests, die wir hier gemacht haben. Ich habe das Thema Produktivität, habe ich eben schon beschrieben. Ich habe die Personalkosten, insbesondere wenn ich jetzt auch dran denke, dass ich mehrere FDM-Drucker vielleicht betreibe. Ich habe die Kosten für das ganze Thema Warten, für das ganze Thema Supportentfernung und ich habe auch das ganze Thema Hardware-Erneuerung. Also wir sprechen ja jetzt schwerpunktmäßig hier von Bamboo Labs, weil das momentan am verbreitetsten ist und ein Bamboo Lab hält jetzt nicht irgendwie mehrere Jahre, wenn ich den intensiv nutze, sondern irgendeine Stundenzahl im niedrigen Tausenderbereich. Und danach muss ich das ersetzen. Das heißt, wenn ich da wirklich produzieren will, dann bin ich ständig dran und muss meine Hardware austauschen. Macht nicht wirklich Spaß, ist auch nicht wirklich nachhaltig. Und Nachhaltigkeit ist auch noch so ein Punkt bei CF. Nachhaltigkeit ist momentan nicht mehr so das Riesenthema, wie es jetzt vor ein paar Jahren mal war. Ja. Trotzdem ist es ja immer noch wichtig. Wenn ich jetzt mir anschaue, wie viele Teile ja jetzt nämlich mal bei uns oder insgesamt am Markt in Kunststoff gedruckt werden. Wenn ich das jetzt alles mit CF-Filament machen möchte, das, wie es momentan gedruckt wird, zum Beispiel nehmen wir einfach ein PA12, das kann ich einfach recyceln, da habe ich einen schönen Kreislauf. Bei einem CF-Filament mit Kohlefaseranteil wird es da sehr schwierig. Und auch sowas wie CO2-Abdruck in der Herstellung von so einem Filament ist die Bilanz auch eher bescheiden. Also ist auch, wie gesagt, nicht mehr so relevant für viele, aber trotzdem ein Aspekt.
Man muss es schon beachten, finde ich. Du hast doch vorhin einen richtigen Punkt noch gesagt. Wenn man, ich sag mal so, die ganzen Printfarmen mal betrachtet, jetzt auch intern in den Unternehmen, dann sind die eigentlich die ganze Zeit am Austauschen. Ein Drucker fällt aus, der neue kommt hinzu. Wenn man das mal jetzt überträgt in die normale Industrie, also ich kenne jetzt keinen Bäcker, der jetzt 35 Bosch Siemens Hausgeräte als Backofen hat und damit seine Brötchen backt, sondern der hat halt einen Industrieofen. Den kann man reinigen, der hält seine Temperatur super und der tauscht den jetzt nicht aus. Also wenn man dort jetzt immer noch an dem Punkt ist und sagt, man kann doch seine eigene Fertigung aufbauen, dann macht es einen vielleicht am Anfang unheimlich unabhängig, aber an einem bestimmten Moment muss man halt einfach den Sprung dann in den nächsten Schritt schaffen. Das merke ich extrem, da halten viele noch zu sehr fest. Vielleicht auch deswegen, weil sie den anderen Schritt gar nicht kennen, aber dafür kann man sich durchaus in dem Report, den wir gemeinsam erstellt haben, dass man sich doch mal einen Überblick verschafft, mal reinschnuppern kann und sich die Vorteile mal in Ruhe zu Gemüte führen lassen kann. Ne?
Ja.
Ich sehe im Hintergrund bei dir auch ein paar richtig coole Bauteile. Lass uns mal noch ein bisschen über Anwendungen sprechen. Ne? Mhm. Also jetzt typische Anwendungen, bei denen jetzt der Wechsel jetzt entscheidend war. Mhm. Hast du da ein paar Beispiele, die du nennen kannst?
Ja, Also das sind natürlich die Gründe, die ich schon genannt habe, sowas wie Stückzahl und Optik und sowas. Aber es ist eben ganz oft auch so der Grund, Funktionen integrieren, Bauteile zusammenfügen und dann einfach ja, geometrische Möglichkeiten ausnutzen, die das Verfahren bietet. Ich hab hier mal zwei Bauteile, die das eigentlich ganz, ganz schön abdecken. Das eine ist eins, was vielleicht schon der ein oder andere kennt, weil wir das schon seit einigen Jahren herstellen dürfen und auch schon auf der ein oder anderen Messe gezeigt haben. Das ist ein Geldscheidenfach, was in Bussen zum Einsatz kommt. Und also hier haben wir so diese Kombination, sehr hohe Anforderungen an die Optik, weil es einfach ein Sichtteil ist. Wir haben hier das Thema Variationen. Also hier kann zum Beispiel, das ist jetzt eine Variante, wo ein Schloss eingesetzt wird. Es gibt das auch nochmal, wo das flach ist, also wo ich dann jetzt hier in dem Fall einfach kein anderes Werkzeug brauche für die flache Variante, sondern einfach den anderen Datensatz dann eben drucke. Wir haben die Funktionsintegration hier vom Scharnier, also es wird in einem gedruckt, das heißt, es waren vorher mehrere Bauteile, jedes Mal ein eigenes Werkzeug, Montageaufwand, Montagekosten. Genau, also das sind alles hier so Beispiele dafür. Ich habe hier auch dann alles, wo es dann eingeklipst und befestigt wird, habe ich alles mit drin. Also einfach einmal drucken, danach noch veredeln, so dass die Optik passt, und dann bin ich fertig mit einem Bauteil. Und das zweite, da darf ich nicht so viel drüber erzählen, aber das ist eins meiner Lieblingsbauteile momentan. Weil es ist so schön zu sehen, hier hat sich ein Kunde von uns oder der Konstrukteur, die Konstrukteure des Kunden einfach auf das Verfahren eingelassen und hat dann geschaut, wie kann ich das für mein Produkt, für meine Anwendung entsprechend nutzen. Und hat hier auch, man kann es jetzt ja erahnen, dass hier einfach in diesem Bauteil ganz viele Funktionen integriert sind. Und er hat dann eben auch schön die Möglichkeiten, die da sind, ausgenutzt. Dass einfach hier ja Kanäle sind, hier sind auch direkt Gewinde mit eingebaut, hier sind noch Schriften mit aufgeführt, die dann entsprechend der Funktionen dann dem Nutzer weiterhelfen. Einfach wunderbar durch den eigenen Konstrukteur, der vorher was anderes gemacht hat, der aber offen dafür war und sich das Thema draufgeschaufelt hat, da kommen dann mittlerweile solche Sachen bei raus, was ich wirklich richtig cool finde.
Ja, der hat die Tradition sozusagen verlassen, hat sich in was Neues reingewagt. Und für alle, die jetzt im Podcast nur gehört haben, es ist ein wunderschönes Bauteil mit einigen Kanälen und wie man sich so ein typisches SLS-Bauteil eigentlich vorstellt, aber im Nachgang wahrscheinlich noch ganz kurz von der Farbe her behandelt. Oder ist es jetzt...
Das ist jetzt tatsächlich mal ein graues Material bei uns gewesen, was wir im Nachgang noch geklettet haben. Deswegen ist das so eine schöne, schöne homogene Oberfläche, schöne Haptik und Optik. Ja.
Für alle, die sich jetzt gedacht haben, das kann mein FDM-Drucker auch. Ja, er kann es auch. Die Frage ist nur, wie gut und lässt es sich das auch so anwenden in der hohen Stückzahl? Das muss man jetzt einfach nochmal im Vergleich ziehen. Natürlich geht es dass man es druckt, aber für was verwendet man es dann in der Hinsicht? Genau. Ja. Was sind denn so Punkte, wenn wir jetzt mal ganz kurz noch ein bisschen zusammenfassen, was sollten die Hörerinnen und Hörer heute unbedingt mitnehmen? Wenn wir mal noch mal ein bisschen so zusammenfassend die Dinge, die wir jetzt besprochen haben, bringen.
Überschrift über allem würde ich sagen, es gibt nicht schwarz und nicht weiß. Also nicht nur schwarz und weiß. Also es gibt nicht nur die eine Technologie, die einfach alles abdeckt. FDM hat absolut seine Daseinsberechtigung, gibt super Anwendungen, die für FDM klasse sind. Aber FDM ist eben ein Werkzeug unter vielen, genauso wie jetzt zum Beispiel SLS ein Werkzeug unter vielen ist. Also wir machen das zum Beispiel auch. Wir sind jetzt auf Pulverbett fokussiert und wenn wir irgendwann merken in der Beratung, wenn es um ein Projekt geht, Pulverbett macht hier keinen Sinn, dann sagen wir das dem Kunden auch und dann schicken wir den zum, wer auch immer, welche Technologie das dann eben besser umsetzen kann. Und genau so muss man FDM eigentlich auch handhaben.
Ja, sehe ich auch so.
Wichtig ist einfach, genau unter dieser Überschrift, dass es eben nicht darum geht, jetzt irgendwie FDM komplett zu ersetzen durch SLS, sondern dass es eben eine Erweiterung ist. Einfach eine Erweiterung im Werkzeugkasten, die man auch nutzen sollte. Ich habe von unseren Kunden gesprochen, die genau das tun, die eigene FDM-Anlagen haben, aber nach wie vor auch jede Menge Anwendungen haben, wo sie dann merken, okay, hier macht es jetzt doch mehr Sinn, das Ganze per SLS zu machen.
Ja, und es ist vor allem auch kein kein Nachteil oder keine Schwäche zuzugeben, dass man jetzt in SLS noch nicht richtig denken kann, das Mindset für SLS noch nicht hat, sondern es ist eigentlich eine Stärke, um Hilfe zu bitten, diese nächste Technologie anzunehmen, sie mit reinzubringen und die richtigen Anwendungen wiederzufinden und wie soll ich sagen, die Kunden damit glücklich zu machen, weil man sich selber weiterentwickelt hat. Wir müssen vor allem, das nehme ich in diesem Markt sehr stark wahr, wir müssen von diesem Ego-Denken einfach weg. So, ich habe einen Drucker und dadurch habe ich gleich mal recht. Das stimmt in vielerlei Hinsicht, glaube ich, auch einfach gar nicht mehr. Hm. Ja. Was haben wir noch so für Punkte, wenn wir noch mal kurz zusammenfassen? Hm.
Ja, also ich habe noch so dieses Thema, dass wir immer mehr Bauteile auch sehen, die einfach nur noch für FDM konstruiert werden. Also das ist so wir haben früher immer gesagt, wir mussten viele Jahre missionieren, um zum Beispiel die Spritzgussleute abzuholen, dass die doch endlich erkennen, welche Möglichkeiten es im 3D-Druck gibt. Und jetzt zeigt sich immer mehr, dass wir doch wieder missionieren müssen, aber diesmal im 3D-Druckbereich, um einfach da zu zeigen, wenn ihr in 3D-Druck denkt und wenn ihr plant, das irgendwie auch in Stückzahl zu machen oder irgendwie als Serie zu denken oder welche Gründe auch immer, denkt doch bitte auch an die Möglichkeiten von Pulverbett, weil ansonsten limitiert ihr euch wieder unnötig und nutzt gar nicht die ganzen Möglichkeiten, die es im 3D-Druck eigentlich gibt. Das ist noch für mich so eine ganz zentrale Botschaft, die ich mitgeben möchte.
Ja, ja. Man sieht es meistens bei den Bauteilen, die man gut auf eine Bauplattform legen kann. Da sieht man dann, ist für FDM gemacht. Na, so sehe ich es ganz oft. Also wenn ich mir ein Bauteil angucke, ich weiß immer ganz genau, wo der konstruktiv dann in etwa steht, weil er denkt sich, wie lege ich das Bauteil jetzt auf die Plattform? Wenn der Gedanke am Anfang schon kommt und das einen limitiert, dass man nicht weiß, warum legt man es jetzt rein, dann sollte man eigentlich auf SLS gehen und die Regeln des Nestings gut kennen, wo man sein Bauteil in den Bauraum reinlegt, dann ist es im Endeffekt eigentlich egal, wie rum man es legt, wenn die Maschine diese Technologie, also wenn die Technologie richtig funktioniert im SLS. Es kommt natürlich auch immer noch auf Wärme drauf an und viele Themen, aber das sind so Punkte, da wollen wir ja nach dem Report natürlich auch ganz stark drauf eingehen, wer dort wirklich Interesse hat, der dann sagt, ja, was sind denn die Abstände dazwischen? Wie muss ich denn jetzt konstruieren? Und so weiter. Da wollen wir natürlich ganz, ganz klar unterstützen, die nächste Hürde auch gut nehmen zu können. Ja. Ja. Mir ist noch was eingefallen, und zwar, so FDM ist so der erste Schritt so in die Unabhängigkeit. Ich glaube, diese Unabhängigkeit, die feiern jetzt gerade die meisten FDM-Leute noch so. Ich bin ja unabhängig. Aber SLS, Multi-Jet Fusion oder HSS, also High Speed Sintering, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht so konkret jetzt genannt, was ihr auch habt, ist so der nächste Schritt in Richtung Industrialisierung und Skalierung von Produktion jetzt im 3D-Druck. Das nehme ich so ganz stark wahr.
Das ist auf jeden Fall so. Und da ist auch wieder so ein bisschen die zwei Lager, die es da so gibt. Also die einen, die wirklich dann auch diesen Schritt schon gegangen sind und diese Industrialisierung einfach auch nutzen und umsetzen, und eben halt viele, die aber noch so diesen ersten Schritt in die Unabhängigkeit gegangen sind und das jetzt, wie du sagst, entsprechend feiern. Ja. Und da soll das Ganze hier einfach so ein Hinweis sein, guckt nochmal über den Tellerrand, da geht vielleicht noch mehr.
Ja, genau. Wenn wir schon beim Tellerrand sind, weiter zu gucken, gucken wir mal noch einen Blick in die Zukunft. Wohin entwickelt sich der Markt so aus deiner Sicht, wenn du so einen Blick weitermachst?
Meiner Meinung nach ganz stark so, wie es jetzt eigentlich schon angefangen hat, dass immer mehr Einsteiger-Inhouse-Anlagen kommen. Also unser Vertriebsleiter hat irgendwann mal zu mir gesagt, wo er dann bei ein paar Kunden war zu Besuch, ich kann keine Bambulabs mehr sehen. Also, es ist mittlerweile einfach so, dass ich glaube, Bambulabs mittlerweile in jedem Unternehmen stehen. Ja, genauso ist es auch immer mehr, dass Einsteiger-Pulverbettanlagen in immer mehr Unternehmen stehen. Das heißt, das wird einfach immer normaler. Das ist schon so, und es wird noch mehr zunehmen, dass das Inhouse einfach frühe Tests gemacht werden, Bauteile rausgefahren werden und letztlich dann zum Produzieren dann zum Beispiel ein Auftragsfertiger wie wir genutzt wird. Das begrüße ich natürlich, wenn da auch Pulverbettanlagen immer mehr zum Einsatz kommen, weil jetzt sind wir wieder bei dem Thema, was ich eben schon gesagt habe, dass einfach dann auch Pulverbett von Anfang an mitgedacht wird, um eben die ganzen Möglichkeiten, die es so im 3D-Druck gibt, dann eben auch ausnutzen zu können.
Ja, Ja. Und manchmal muss man sich den ganzen Stress ja, glaube ich, auch gar nicht machen, jetzt eine eigene Anlage zu kaufen und diesen ganzen Prozess selber zu meistern, sondern einfach auf den Dienstleister zurückzugreifen zu Beginn und diesen Schritt durchzumachen, davon noch ein Stück weit zu lernen. Also manchmal muss man nicht jede Technologie zu Hause haben.
Ja, und ich
So.
meinte, ja, Entschuldigung.
Ja, gerne, sag.
Zur Wahrheit gehört ja auch das Pulverbett wirklich auf die Straße zu bringen und zu betreiben, schon etwas aufwendiger ist, als jetzt zum Beispiel einen FDM-Drucker zu betreiben.
Ja, ja,
Ähm,
ja.
und daher macht es durchaus Sinn, da spricht jetzt vielleicht auch so ein bisschen der Auftragsfertiger, aber es macht durchaus Sinn, dass dann die Produktion dann einfach bei einem Dienstleister zu platzieren. Ja.
Ja, was seit Jahren schon so gemacht wird, genauso auch in anderen Technologien, was Vakuumguss angeht, was das Fräsen von Teilen angeht, das ist da total ähnlich.
Ja, genau. Nichts anderes.
Dann wären wir schon fast am Ende von der Podcast-Folge. Ich habe immer noch zwei so persönliche Fragen, da kommst auch du nicht drum rum.
Ja.
Und zwar, die erste Frage ist, 3D-Druck ist für mich, beende doch mal bitte den Satz. Na?
3D-Druck ist für mich langweilig und langweilig und faszinierend zugleich. Also 3D-Druck ist für mich gefühlt schon immer da, weil also FKM wurde gegründet, als ich 12 war und seitdem gucke ich regelmäßig in laufende SLS-Anlagen. Das heißt, so die Technologie an sich ist jetzt nicht mehr so, dass ich denke, wow, faszinierend, dass das überhaupt so funktioniert. Aber wo ich regelmäßig ein Grinsen ins Gesicht kriege, was einfach total begeisternd ist, ist das, was unsere Kunden mit der Technologie machen, wo einfach regelmäßig immer wieder hier Kunden aufschlagen aus wieder einer anderen Branche mit einer anderen Idee, mit einer neuen Anwendung, wo einfach keiner von uns hier logischerweise irgendwie drauf gekommen wäre und dran gedacht hat, dass sowas im 3D-Druck geht, aber wo wieder sich jemand das Werkzeug angeguckt hat und für sich, für seine Branche, für seine Anwendung überlegt hat, wie kann ich das für mich nutzen, um da einen Mehrwert rauszuziehen, um mir da letztlich einen Wettbewerbsvorteil mit zu holen, zu erarbeiten. Das
Ja.
ist total faszinierend und begeisternd, ja.
Ja, das glaube ich dir. Zu sehen und dann den Mann oder die Person oder den Kollegen aus diesem Team zu sehen und dann ihn zu fragen, was hast du denn dabei eigentlich gedacht und in diese Welt des Mannes oder der Frau oder des Konstrukteurs einzutauchen und dann nochmal einen Blick drauf zu kriegen, für was man dieses Werkzeug eigentlich alles nutzen kann. Das ist schon spannend.
Und
Ja.
da die
Ja.
unterschiedlichen Firmen und Branchen auch begleiten zu können, das ist wirklich eine sehr coole Sache, ja.
Ja. Dann die zweite Frage, was sind so die zwei oder eines oder mehrere, ich sag mal, beeindruckendsten Bauteile oder das beeindruckendste Bauteil, was du so je in der Hand hattest oder mal gesehen hast?
Also ich würde es jetzt nicht sagen, es ist das beeindruckendste Bauteil oder sind die beeindruckendsten Bauteile, aber für mich einfach irgendwie relevant. Ich habe mal hier. Das hier würde ich mal nehmen. Das ist eine Pfeife. Ist deshalb relevant, weil es jetzt nicht genau das ist, ein Nachbau. Aber die Pfeife war das erste Giveaway von FKM. Das war dann auch so ziemlich das erste 3D-Druckbauteil, was ich persönlich in der Hand hatte. Und ich finde dabei einfach cool, dass es auch schon nicht nur irgendwie ein Prototyp ist, sondern ein Funktionsbauteil. Das ist jetzt ein sehr einfaches Teil,
Ja.
aber trotzdem, es ist direkt eine Funktion, es ist direkt auch die Möglichkeiten von Pulverbett genutzt. Also ich habe hier im Datensatz direkt die Kugel mit drin und am Ende schütte ich das Pulver raus und habe das eben da direkt in einem Aufwasch mit reinkonstruiert, mit reingebaut. Ja, deswegen ist das einfach für die Eröffnung meiner persönlichen 3D-Druckreise ein sehr wichtiges Bauteil oder ja, einfach das Anfangsbauteil. Und das andere ist das, was man hier so im Hintergrund sieht. Das ist so ein Beispiel dafür, was halt einfach sehr schön zeigt, wo wir dann mittlerweile sind. Ich gehe mal einen Schritt zurück, weil es nicht so ganz
Ja.
klein ist. Also das ist ein Biathlon-Gewehr. Auch das hat vielleicht der ein oder andere schon mal gesehen. Hatten wir auch schon auf einer Messe. Aber das zeigt einfach sehr schön, was mittlerweile so möglich ist. Also hier muss man ein bisschen der ganze Schaft, der ist 3D gedruckt. Hier die Teile, da kann man es eher noch erahnen. Ich halte es mal so.
Ja.
Hier sieht man, das ist quasi dann nochmal auf Leichtbau
Spannend.
getrimmt. Und also gerade jetzt hier beim Schaft, wenn man das nicht wüsste, dass es 3D gedruckt ist, jetzt nur mal von der Oberfläche her, würde man das auch nicht erkennen. Jetzt hier bei den Leichtbauelementen dann schon. Aber das ist einfach ein Niveau, was mittlerweile da ist, was du, ohne irgendwie schlechtes Gewissen zu haben, wo du Bauteile direkt an Endkunden verkaufen kannst. Und was dabei auch noch interessant ist, die Sportlerinnen und Sportler, die kaufen das ja nicht, weil sie sich denken, oh wow, cool, das ist 3D gedruckt, sondern die kaufen das, weil das sie irgendwie weiterbringt, ihnen irgendeinen Mehrwert bringt. In irgendeiner Form ihre Leistung verbessert, ihr Ergebnis verbessert.
Ja.
Das ist ja auch immer das, wo es drum geht, dass es eben nicht drum geht, wow, cool, das ist 3D gedruckt, deswegen ist das ein tolles Bauteil, sondern das ist ein tolles Bauteil, weil es irgendwas besser macht, irgendeinen Mehrwert bringt und im Hintergrund noch die Information, ach ja, das wurde per 3D-Druck hergestellt. Und da ist das einfach ein sehr schönes Bauteil, was da so den aktuellen Stand schön demonstriert. Ja,
das sieht wirklich stark aus. Also alle, die jetzt im Podcast zuhören, die müssen sich unbedingt die Videofolge auf YouTube nochmal genauer angucken. Dann seht ihr auch das Gewehr, also besser gesagt das Sportschützengewehr, welche Teile doch genau gedruckt sind, die grünen und die schwarzen Teile in dem Fall.
Genau.
Ja. Also zwei hochkomplex unterschiedliche Teile, wenn man das mal so sagt.
Ja.
Das eine, was vielleicht mehr emotional aufgeladen ist, das andere im Endeffekt eher technisch aufgeladen. Richtig, richtig stark. Matthias, dann ich sag erstmal vielen Dank, dass du im Podcast dabei warst. Wir werden natürlich alle Links und auch den Link, wo man den Report bekommt. Übrigens, den gibt es in gedruckter Form. Den gibt es nicht irgendwie zum Runterladen, sondern in gedruckter Form. Wir nehmen uns doch wirklich die Möglichkeit, wir schicken das. Die Kosten des Versands gehen auf uns, weil wir wirklich die aufrichtige Einstellung haben, die FDM-Nutzer hier weiterzubringen. Den gibt es also zum Anfragen bei uns auf der Webseite. Link dazu gibt es in den Shownotes. Und wir werden natürlich FKM noch verlinken und unsere LinkedIn-Profile. Ich glaube, da kriegt man schon alle Informationen dann, die man benötigt, um einen guten Einstieg zu haben von seinem jetzigen Setup in das nächste.
Ja.
Danke, dass du dabei warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Hat richtig Spaß gemacht. Ja, lass uns gerne mal noch einen zweiten Teil oder eine weitere Folge dann machen.
Machen wir. Alles klar, vielen Dank.